Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 31, der vierte Teil unseres kleinen Glaubenskurses zum kleinen Katechismus. Jesus, der Erlöser.
Herzlich willkommen zu den Tischgesprächen. Heute moderiere ich mal, weil Malte zu lange Luft holt. Mir gegenüber sitzt Malte Detje, der sich auf den weiten Weg aus Hamburg gemacht hat und nach Neustadt gekommen ist. Und wir begrüßen euch herzlich.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Moin, moin. Willkommen, dass ihr wieder da seid beim kleinen... Was grinst du so?
Du hast mich nicht vorgestellt.
Ich hab dich nicht vorgestellt.
Ja. Ja. Das schneiden wir raus, wir machen nochmal.
Nee. Echt? Willst du nochmal? Okay, dann darfst du nochmal.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Hier mir gegenüber sitzt Dr. Malte Detje, der sich auf den weiten Weg aus Hamburg gemacht hat und jetzt hier bei mir am Wohnzimmertisch sitzt.
Und mir gegenüber, guten Tag, sitzt der äußerst charmante Knut Nippe, der mich in seiner großen Gütigkeit heute zu sich eingeladen hat.
Wir dürfen nicht so viele Folgen hintereinander aufnehmen, das tut deinem Sarkasmus nicht gut.
Schön, dass ihr da seid, ja. und an unserem kleinen Glaubenskurs teilnimmt, denn wir haben uns überlegt, es ist ja toll, irgendwie mal die Basic des Christentums darüber mal zu reden. Und es gibt eine schöne Grundlage in unserer Kirche, das ist der kleine Katechismus von Dr. Martin Luther. Ein Büchlein, das man in 20 Minuten durchlesen kann. Also wenn ihr euch mal fragt, worum geht es eigentlich in der evangelisch-lutherischen Kirche im Kern? Viertelstunde, 20 Minuten.
Ja, und das Tolle ist, gute Bücher sind ja die, die sich auch lohnen, mehrfach zu lesen. Mhm. Also man kann, nachdem man sich das dann in 20 Minuten mal einen Überblick verschafft hat, kann man dann nochmal immer wieder es sich mal nehmen und wird immer wieder an gute Dinge erinnert, entdeckt immer wieder neue gute Dinge. Also das ist tatsächlich was, das ist eins der Bücher, mit denen, die man häufiger lesen kann. Deswegen machen wir es jetzt auch, dass wir auch einmal, um dafür Werbung zu machen, also für andere, aber auch wir haben Freude und entdecken Sachen
nochmal neu.
Wieder neu.
Und ich würde schon sagen, wir sind heute so ein bisschen auch im Zentrum angekommen.
Ja, wir sind heute bei einem Teil, der mal bezeichnet worden ist als eines der schönsten Texte in deutscher Sprache.
Echt?
Ja, ich habe vergessen, wer das gesagt hat, aber ich habe das mal irgendwo gelesen. Genau.
Wir sind beim Glaubensbekenntnis noch, also
die Erklärung des Glaubensbekenntnisses,
genau. Genau, und wir sind beim sogenannten zweiten Artikel, also bei dem Abschnitt über Jesus Christus. Und ich habe überlegt, darf ich heute mal, was ist das, sagen?
Alles klar, ja. Genau. Also, ich glaube, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Was ist das?
Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen, unverdammten Menschen erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene, in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Gleich wie er ist auferstanden vom Tode, lebet und regiert in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr.
Amen.
Ja, wirklich, also, ich kann das unterschreiben. Ja. Einer der schönsten Texte. Kann man gut auswendig lernen.
Kann man gut auswendig lernen und gibt auch mal so ein bisschen Gänsehaut. Also ich habe tatsächlich den, ja, doch, kann man gut auswendig lernen. Ich finde es einen ganz spannenden Text, weil was mir nochmal in der Vorbereitung so klar geworden ist, ist, dass Luther sich hauptsächlich an einem Wort aufhängt, wenn an diesem Glaubensbekenntnis. Mhm. Und zwar ist das ein Wort, das ich in der Regel immer überlese oder vorher immer ganz oft überlesen habe. Das, also weil in diesem ganzen Abschnitt über Jesus Christus, ne, eingeborener Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist, gibt es eine Stelle, wo es persönlich wird eigentlich, wo ich vorkomme. Da heißt es nämlich, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn.
Ja.
Also das ist ein Pronomen, also unser. Ja. Der ist, und da sagt Luther, okay, was ist da? Also was ist das Besondere, dass Jesus unser Herr ist? Und Herr, man kann da hier drüber hinweggehen. Herr, man redet immer vom Herrn in der Kirche. Und ja, okay, das ist irgendwie ein wichtiger Ehrentitel. Jesus ist halt der Herr. Und Luther sagt, nee, in diesem Wort, dass Jesus mein Herr ist oder unser Herr ist, da liegt im Grunde die gesamte Schönheit des christlichen Glaubens drin. Und da ist alles mitgesagt, dass Jesus unser Herr ist.
Damit ich sein Eigen sei.
So sagt er das.
Gehör. Ne? Mhm. Super. Also das ist ja sowieso, wir wiederholen das, weil das wichtig ist, Luthers Auslegung des Glaubensbekenntnisses, er macht es immer persönlich, bricht das persönlich runter und was das persönlich bedeutet. Wenn man diesen zweiten Abschnitt im Glaubensbekenntnis, ist ja Jesus die Hauptfigur und es wird sozusagen die wichtigsten Stationen des Wirkens Jesu, wird sozusagen wie in so einer Kurzzusammenfassung, das könnte man gut für Film, wobei schon so ein bisschen übersprungen wird, also er wird geboren und dann das Leben ist fast zusammengefasst in dem einen Wort gelitten, ja? Also dass er viel Leid erduldet hat und dann kommt schon Sterben, Auferstehung und Wiederkunft, also auch noch die Zukunft, also das ist, kann man sich gut merken, ist sozusagen eine Biografie und Luther führt jetzt nochmal aus, was das für mich und für dich bedeutet, was das für Auswirkungen hat.
Dass Jesus mein Herr ist. Und ich finde, das ist auch so ein ganz spannendes Bild, also eine ganze Bildwelt, also so ein ganzer Film, der sich da auftut. Und ich möchte das mal erzählen, wo mir das so unendlich eindrücklich an diesem Wort Herr klar geworden ist. Vor vielen Jahren mal eine Predigt auf einer Jugendfreizeit gemacht, und Grundlage der Predigt war die Predigt hieß Willkommen in meiner schizophrenen Welt. Und Predigttext war...
Jetzt weiß ich, wie du die Leute in die Kirche kriegst.
Naja, die hatten sich schon für die Freizeit angemeldet vorher, ohne so, das... Okay. Also die. Und Predigttext war Römer 7, also Römerbrief Kapitel 7, wo Paulus im Grunde beschreibt, wie er als Christ durch Höhen und Tiefen geht. Wie er sagt, das, was ich eigentlich tun will, das tue ich gar nicht. Und das, was ich hasse, das tue ich dafür. Also ich weiß gar nicht, also ich bin irgendwie schizophren. Ich als Christ, ich habe immer noch so viel mit der Sünde zu tun. Und normalerweise sind ja gerade diese Briefe bei Paulus, ich sag mal, eher trocken, also sehr, sehr logisch, sehr argumentativ, also nicht wie Geschichten. Also Geschichten sind ja viel bildlicher. Und ich finde, wenn man mal so die Verben anguckt, die Paulus benutzt, um die Sünde zu beschreiben, die Macht der Sünde, sind die...
Ist auch wie ein Herr, ne?
Unendlich
bildlich. Die Sünde herrscht. Mach das mal.
Ich habe mal gelernt in der Predigtvorbereitung bei Michael Herbst in Greifswald den Schritt der Filmkamera. Da sagt er, nehmen Sie mal einzelne Worte aus dem Text und versuchen Sie mal, die zu verfilmen. Und ich dachte, wir können das mal ein bisschen durchspielen, weil ich das eine ganz spannende Sache finde, was da für Bilder entstehen. Also hier über die Sünde heißt es, wir sind unter die Sünde verkauft. Ich bin unter die Sünde verkauft.
Sklavenmarkt.
Also wir können ja, also ich stelle mir da vor, so einen antiken Sklavenmarkt und da stehe ich dann da. Dann kommt die Sünde an und sagt,
den nehme ich.
Den nehme ich mit.
Also muss man da mitgehen.
Also es ist schon irgendwie auch ein ziemlich martialisches Bild. Ne? Mhm. Also irgendwie sozusagen, ich bin wie ein Sklave. Der
Sklave hat ja kein Mitspracherecht, an wen er verkauft wird und an wen nicht.
Nee, einfach musst du sozusagen einfach, ja. Und dann nimmt Paulus noch ein Bild und das erzählt die Geschichte sozusagen weiter. Er sagt, und nun, die Sünde wohnt in mir. Also wenn ich das mal sozusagen weiter verfilme, ne, dann sagt die Sünde, ist sozusagen, die demütigt mich so, dass sie sagt, okay, jetzt habe ich dich erworben, jetzt habe ich dich gekauft, jetzt bin ich dein Chef, jetzt bin ich deine Herrin und jetzt demütige ich doch, indem ich bei dir einziehe.
Genau, der Sklave kann immer noch denken, also schwacher Trost, aber der Sklave kann immer noch denken, meine Gedanken gehören mir. Ich kann immer noch denken, du Penner, und ich kann immer noch, die Gedanken sind frei. Ja, wer kann sie erraten und so weiter. Mein Inneres gehört noch mir, auch wenn ich irgendwo als Sklave verkauft bin. Aber die Sünde lässt mir nicht mal mehr mein Inneres, die geht auch da rein. Also ja, schreckliche Bilder.
Ich habe das mal sogar, es gibt das mir letztens so irgendwie, die erste, wir haben da in der Sünde-Folge, wenn ihr mal ins Archiv zurückgeht, da haben wir eine Folge über Sünde. Die erste Stelle, wo die Sünde namentlich vorkommt im Alten Testament, ist bei Kain und Abel, wo es dann heißt, die Sünde
lauert vor der Tür.
Lauert vor der Tür und pass auf. Ja. Und nun sagt Paulus, sie wohnt in mir, also im Sinne von zu spät. Sie lauert nicht mehr vor der Tür, jetzt ist sie
schon eingezogen.
Die ist eingezogen. Die ist die Herrin im Haus, die ist die Chefin im Haus. Mhm. Und sie kämpft gegen mich. Also sie ist das Nächste, was Paulus benutzt. Sie kämpft in meinem Haus gegen mich. Ich habe quasi nicht mal, also ich verliere quasi Zimmer um Zimmer. Mhm. Ich habe so ein bisschen wie Harry Potter vielleicht noch die Besenkammer unter der Treppe. Also so.
Ich dachte, wir haben heute so einen schönen Text, Malte.
Ja, aber ich finde.
Das andere erstmal wahrnehmen.
Also was heißt es, dass Jesus der Herr ist? Mhm. Also wenn ich einmal sozusagen die Realität wahrnehme, was heißt es eigentlich unter Sünde, Tod, Teufel, Hölle? Das sind so die großen Endgegner sozusagen in der Bibel. Was heißt es quasi, wenn die eigentlich stark sind? Und wir erleben das ja häufig im Leben, dass die stark sind. Mhm. Und dann heißt es, dass Jesus der Herr ist. Und dass der im Grunde, ich stelle mir das dann so vor in diesem Bild, ich bin da sozusagen verkauft unter die Sünde, sie ist meine Herrin und sie wohnt in mir und jetzt steht da einer vor der Tür. Und der klopft nicht nur freundlich an, sondern der bricht jetzt ins Haus und sagt hier, ich bin...
Bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Stürmet der Feinde befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den stärkeren Satan, du Böser? Das, so heißt es bei uns im Gesangbuch.
Jesus ist kommen.
Der starke Erlöser, ja.
Ja. Das finde ich einfach, und ich denke mal, dieser Jesus, der hat, also wenn Jesus wahrer Gott ist auch, und wenn der Türen eintritt, und der hat ja, also Gott selber muss ja einen starken Fuß haben.
Das Geiselrettungskommando.
Der bricht ein und sagt, der gehört zu mir hier, der gehört nicht mehr zu dir, Sünde, ich habe den gekauft. Mhm. Und zwar nicht nur mit irgendwie Gold oder Silber, was schon viel wäre. Sondern dieser Jesus hat sein eigenes Blut gegeben, sein eigenes Leben, um mich zu erwerben, um quasi, dass ich jetzt zu ihm gehöre und frei bin. So.
Ja, also ich finde diese Formulierung in ewiger, damit ich sein eigen sei und ihm in seinem Reich unter ihm diene, in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Ja, also das ist so das, wohin Jesus die ehemaligen Gefangenen führt.
Mhm. Was spricht dich da so an der Formulierung?
Also, ja, da ist alles in Ordnung. Also da wird man aus diesem Kampf, also das ist natürlich etwas, was jetzt nicht so geschieht. Also wenn ich jetzt Christ werde und das erlebe, dass Jesus in meinem Leben die Herrschaft übernommen hat, ist das nicht so, dass ich jetzt nur noch ewige Unschuld, Gerechtigkeit und Seligkeit verspüre. Mhm. Aber das ist die Verheißung, das ist das, was mit mir passieren wird. Das ist das, wo er mich hinführt. Und das finde ich, also es ist so groß, finde ich. Mhm. Und so vollkommen.
Ich lese nochmal eine Stelle aus Römer 7 vor, weil die, glaube ich, dazu passt. Ja. Also weil das so, am Ende seufzt, über diesen ganzen Mist mit der Sünde, seufzt Paulus dann und sagt, Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dann sagt er.
Eine Frage. Ja, eine verzweifelte Frage. Und dann kommt das Lob als Antwort.
Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Ja.
Also ich glaube, das Wort Herr benutzt Paulus an der Stelle nicht zufällig. Mhm. Sondern, also gerade wenn er sagt, wir sind unter die Sünde verkauft vorher. So, also, oder wo er das so stark macht, sagt, nee, wer ist hier der eigentliche
Chef
im Haus?
Jetzt haben wir einen neuen Herrn, einen guten Herrn.
Genau, und auch wenn sich unser Leben manchmal so anfühlt, als wäre der Tod immer, hätte das letzte Wort, als hätte die Sünde das letzte Wort, als hätte der Teufel das letzte Wort. Nee, wir haben eigentlich einen anderen Herrn. Mhm. Und deswegen finde ich das, also ich finde das, es ist so spannend, wie Luther das aus einem Wort macht, so aus dem, wo ich so drüber hinweglese und sage, naja, was hat denn das, der zweite Artikel mit Erlösung zu tun? Das steht doch gar nicht. Es steht zwar, Jesus ist gestorben, aber noch nicht mal für uns gestorben. Das ist im Nicenum, im anderen Glaubensbekenntnis ist das wortwörtlich drin, aber Wo ist die gute Nachricht? Und Luther entdeckt das in dem Wort Herr. Mhm. Unserem Herrn.
Unserem Herrn, ja.
Unserem Herrn. Das finde ich cool. Vielleicht passt ihr eh nicht dazu, ähnlicher Bibelvers, Markus 10, 45. wo Jesus sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen. Mhm. Das ist wieder dieses
ist mit dem Kaufen,
mit dem drin, Kaufen ja, drin, also dieses Freikauf, was ja irgendwie, also es gibt ja viele Bilder in der Bibel, die den Kreuzestod Jesu beschreiben und irgendwie versuchen zu verstehen. Und das ist ein starkes Bild dieser Freikauf, dass Jesus uns freikauft. Und das ist das Bild, was Luther auch so stark macht im Katechismus und sagt, wenn ihr es euren Kindern erklären wollt, auf die einfachste Art und Weise, also sagt er, erklärt es mit dem Bild. Und wie gesagt, Luther als Bibelprofessor, er findet das alles nicht, sondern er baut ja quasi in dieser Erklärung einen Bibeltext ein. Also ich hatte, du warst, glaube ich, in der Passionszeit, warst du nicht im Dienst dieses Jahr.
Das ist richtig, ja. Genau. Ich hatte Elternzeit und bin erst tatsächlich pünktlich zu Ostern wieder in Dienst gekommen, genau.
Und da war das Predigttext, also der Text aus dem 1. Petrusbrief, der Grundlage ist. Also das ist ja manchmal so, dass wir denken, oh, das ist ja so ein spannender Luthertext, aber vieles hat Luther halt aus der Bibel geklaut und das ist ja auch gut so. Also darum geht es ja gerade. Lese ich einfach mal vor aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 18 und 19. Da schreibt Petrus, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Schon cool. Ich denke mal, wenn man alles Geld der Welt, wie wertvoll ist etwas? Also wie wertvoll ist mir was? Also
merkt man ja, was ist dir das wert?
Und ich merke das ja schon zum Beispiel.
Was würdest du geben, um?
Du hast ein cooles neues Handy gekauft, richtig viel Geld auf den Tisch gepackt und in dem Moment, wo das Handy droht, auf den Tisch zu fallen, wirst du schon ganz nervös, weil du denkst, oh, hoffentlich hat es keinen Kratzer, aber ich habe da unendlich viel Geld, also das ist nicht unendlich viel, aber ich habe da irgendwie
700 Euro
für ausgegeben. Das ist ja so. Und bei manchen Kumpels von mir Autos, ne? Also da hat man ja richtig, also. Und dass Jesus für uns nicht nur ein paar hundert Euro ausgegeben hat, nicht nur alles Geld der Welt.
Sondern ja, sich selbst.
Ja. Wie wertvoll muss ich dann eigentlich jetzt sein? Unendlich wertvoll. Also weil er hat mich ja mit so einem hohen Preis, es gibt einen Theologen aus unserer Kirchengeschichte, der heißt Johann Gerhard, und der schreibt das häufig in seinem Andachtsbuch und sagt das so als Argument, wenn Jesus dich mit so viel erworben hat, mit seinem eigenen Blut, wenn er so viel für dich gegeben hat, dann wird er dich nicht einfach fallen lassen. Auch wenn du jetzt gerade auf Abwägen gegangen bist, wenn Gott einmal so viel für dich investiert hat, dann lässt er dich nicht einfach fallen. Es gibt doch diese Geschichte, ich weiß nicht, ob du die kennst, von dem Bankangestellten, der quasi soll, arbeitet da neu in der Firma und das Erste, was er macht, ist, dass er irgendwie irgendein Geschäft richtig versemmelt und erstmal
die ist gut.
Eine Million Euro in den Sand setzt.
Ja.
Und dann wird er quasi in die zum Vorstand eingeladen und es ist schon richtig schlecht drauf, weil er denkt, na gut, jetzt werde ich gekündigt, weil ich habe es einfach vermasselt. Und er kommt rein und sagt, okay, wir können es kurz machen, ich weiß, ich bin den Job los, ich habe gerade 1 Million Euro in den Sand gesetzt. Und der Vorstand guckt ihn nur völlig irritiert an und sagt, wieso sollten wir sie jetzt entlassen? Also wir haben gerade 1 Million Euro in ihre Ausbildung investiert. Ja. Und so ein bisschen so ähnlich, denke ich, ist manchmal mit Gott und uns. Also der hat ja unendlich viel in uns investiert. Warum sollte er uns einfach jetzt fallen lassen?
Also mich erinnert das, dieser Gedanke, den du jetzt sagst, auch an das, was Römer 8 am Ende steht. Ne? Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Und dann wird nochmal betont, wie sehr Gott für uns ist. Ne? Mhm. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Also wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ja, also das ist, da wird das auch nochmal, da hat Paul, Johann Gerhard ist das, ne? Johann Gerhard, das ist, glaube ich, die Auslegung hierzu.
Ich habe noch ein Bild zum Thema Herrn, also was ich so richtig stark finde. Ja. Und zwar, wir mögen ja beide den Bo Geertz gerne.
Ja.
Der hat ja ein schönes Buch geschrieben und etliches fiel auf den Fels, Werbeblock, also antiquarisch kaufen, solange bis die Deutschen
es endlich nachdrucken.
Ja, die Verlage endlich mal ein bisschen.
Hallo SCM, hallo SCM.
Und die anderen, druckt es bitte mal nach, legt es wieder auf. Da gibt es auch eine Geschichte, wo ein junger, sehr frommer Pastor an und ist in Ausbildung quasi noch bei einem alten Pastor. Und der junge Pastor will erstmal dem Alten gegenüber betonen, wie fromm er ist und wie entschieden er Jesus nachfolgt und vor allen Dingen, dass er Jesus sein Herz geschenkt hat.
Ja, genau.
Also er will sagen, also ich habe Jesus mein Herz geschenkt und der alte Pastor. Und
ist das was Tolles?
Ist davon überhaupt nicht.
Hast du über da was Schönes geschenkt?
Beeindruckt und ich will den einfach mal vorlesen, ja, weil ich das einfach so cool finde. Der Alte sagt dann zum Jungen: Wenn du glaubst, dass du erlöst wirst, weil du Jesus dein Herz geschenkt hast, so wirst du nicht erlöst. Sieh mal, mein Junge, fuhr er beschwichtigend fort und sah dem Hilfsprediger unablässig in das Gesicht, wo Unsicherheit und erstaunter Verdruss um den Sieg kämpften. Ein Ding ist es, sich Jesus zu einem Herrn zu erwählen, ihm sein Herz zu schenken und sich für ihn zu entscheiden und zu glauben, nun dankt er vielmals und ist froh, mich zu seiner geringen Herde zählen zu dürfen. Und ein ganz anderes Ding ist es, an ihn als ein Versöhner für Sünder zu glauben, unter welchen ich der Erste bin. Ein Versöhner erwählt man sich nicht, verstehst du? Und man schenkt ihm auch nicht sein Herz. Das Herz, das ist eine rostige Blechbüchse auf einem Müllhaufen. Wirklich ein feines Geburtstagsgeschenk. Aber da kommt ein seltsamer Herr gegangen und erbarmt sich der elenden Blechbüchse und steckt seinen Spazierstock durch und liest sie aus dem Dreck und nimmt sie mit nach Hause. So geht das zu. Ja, und das, ich finde das irgendwie so eine coole Geschichte, weil sie, also das Thema, also was ist Gott für ein Herr? Also der sagt, ja, aus irgendeiner Art und Weise hat der Herr irgendwie Freude an dieser rostigen Blechbüchse, die da liegt und sagt, ja, die nehme ich mit nach Hause und stelle sie mir aufs Regal und gebe ihr einen Ehrenplatz. Und
dieser Eigentumswechsel, der verändert eben alles. Und also das, das ist total toll und total tröstlich und gleichzeitig ist es eben auch, mit der Sünde kommt man in Konflikt, weil die ja sozusagen auch ihr Herrsein immer noch wieder anmeldet und andere Dinge gibt es, die sich als Herrsein in unserem Leben anmelden. Ich weiß nicht, wir haben da kurz vorhin drüber gesprochen, Bonhoeffer erklärt seinen Konfirmanden, ich glaube, er beginnt seinen Konfirmandenunterricht so, wenn ich das richtig noch
Du bist ja der Konfirmandenunterrichtsexperte, das zieht sich jetzt irgendwie
Das ist jetzt aber nicht aus meinem Konfirmandenunterricht, sondern das ist noch aus einer Zeit, wo die klassische Bildung bei den Konfirmanden noch hoch im Kurs stand. Bonhoeffer beginnt mit einem Gedicht von Konrad Ferdinand Meyers, ein ziemlich langes Gedicht, Füße im Feuer heißt das, und erklärt ihn daran, was ein Herr ist.
Okay.
Und du kennst das Gedicht nicht, habe ich schon mitgekriegt, ja. Also es ist total dramatisch. Es handelt davon, dass auf ein französisches Schloss, wo der Hausherr Hugenotte ist, also Protestant, ein Bote des Königs kommt, der König ist Katholik, und 3 Jahre zuvor gab es eine Verfolgung der Hugenotten, also durch die Katholiken, also berühmt ist, also historisch verbürgt, dass da Protestanten ermordet wurden, Bartholomäusnacht und so weiter. Und also in dieser Szene, das spielt jetzt einige Zeit danach, kommt dieser Bote auf dieses Schloss und dieser Bote tritt also auf mit der Autorität des französischen Königs und sagt also: Hier, du siehst, wem ich gehöre, also musst du mich jetzt unterbringen. Wir gehören ja beide dem französischen König. Ich bin ein Knecht des Königs, als Kurier geschickt. Beherbergt mich, ihr kennt des Königs Rock. Und der Hausherr sagt: Du bist mein Gast, dein Kleid, was kümmert's mich? Das ist interessant. Also er weist diese Autorität zurück des Königs, aber nimmt ihn trotzdem zu Gast. Ist ein bisschen unklar, warum. Und dann wird dieser Gast aufs Zimmer geführt. Und es kommt ihm nach und nach komisch vor in diesem Schloss. Und nach erinnert er sich, dass er vor 3 Jahren hier war, um im Auftrag des Königs den Schlossherrn zu ermorden und den nicht gefunden hat und die Frau gefoltert hat. Ihm kommt das alles wieder hoch, fällt ihm jetzt ein, dass das hier war und dass er deswegen Füße im Feuer, dass er die Füße der Frau also ins Feuer gehalten hat, damit sie verrät, wo es ist. Und er checkt jetzt, dass er in dem Haus ist, wo er damals versucht hat, den umzubringen. Und dass er jetzt in Gewalt seines Feindes ist. Und er lebt eine ganz schreckliche Nacht, weil bei jedem Knarren und Krächzen der Dielen, wenn er irgendwo was hört, denkt er, jetzt kommen sie und rächen sich. Jetzt kommen sie und rächen sich. Und das, so geht das irre lange. Und am nächsten, also er verriegelt alles und diese ganzen alten Schuldsachen kommen wieder hoch. Ne? Also was er da Schlimmes angestellt hat. Und am nächsten Morgen, also er wacht unbeschadet, und begegnet dem Schlosshelden wieder und hat jetzt doch nochmal Angst, dass der jetzt nochmal, und er merkt, dass der Schlossherr ihn auch erkannt hat und weiß, wer er ist. Und da kriegt er nochmal Angst und beruft sich nochmal auf den König, ja, auf den, und sagt hier, und er sagt, er lobt ihn so ein bisschen durch und denkt dran, ich bin dem größten König eigen, sagt er. Und da widerspricht ihm dieser Schlossherr und sagt, ja, ja, es stimmt schon, dem größten König, aber das ist nicht der, den du denkst. Du sagst, dem größten König eigen, heut ward sein Dienst mir schwer. Gemordet hast du teuflisch mir mein Weib und lebst. Also er gibt es zum Ausdruck, ich weiß, wer du bist, und dein, die Autorität, wo du denkst, die schützt dich kein Stück. Aber ich gehöre zu Gott und der sagt, du sollst nicht morden. Und deswegen habe ich dich zu Gast genommen und deswegen habe ich dich hier gut behandelt und so weiter. Da kommt noch mal raus, finde ich, in ganz dramatischer Weise, was Herrschaftswechsel auch bedeutet. Und was es auch bedeutet, da sind ja auch andere Herren, die sich an der Stelle vordrängeln wollen, nämlich Rachsucht und Gerechtigkeit sind und so weiter. Und er sagt, nee, ich habe einen anderen Herrn. Und heute war mein, also in dem Dienst dieses Herrn kann es auch mal einen schweren, heute war sein Dienst mir schwer, aber du lebst, weil ich dem größten König eigen bin. Das ist ein guter Einstieg für den Konfirmandenunterricht. Kann man heute, mache ich heute nicht mehr so, ja, weil das, also wenn das Gedicht bekannt ist, heute gucke ich dann doch eher nach irgendwelchen Filmen oder was weiß ich, die kennen. Aber damals, da gehörte es noch zum Schulkanon, und damit einzusteigen, zu sagen, und das ist Jesus, so ein Herr, dem man eigen ist. Ich finde, hier kommt ja auch dieser Ausdruck des Schutzes zum Ausdruck. Der Erste beruft sich ja immer auf den König als Ausdruck, du darfst mir nichts tun. Wenn du mir was tust, ich werde beschützt von höchster Stelle. Und er sagt, ja, du wirst beschützt von ganz anderer höchster Stelle. Wobei er auch noch sagt, mein Herr sagt, mein ist die Rache. Also, ich vertraue dem Herrn, der sagt, er wird für Gerechtigkeit sorgen, deswegen muss ich es nicht machen. Also, total starker Einstieg, finde ich.
Ja. Weil sie auch so eine unglaubliche Freiheit mit sich bringt, dieser Herr.
Ja.
Und das finde ich ist ja nochmal so ein spannender Punkt, weil viele Lehrer sagen, okay, wenn Christsein bedeutet, dass Jesus der Herr meines Lebens ist, das ist ja, das klingt ja nach einem ganz schönen Freiheitsverzicht. Also Christsein ist dann im Grunde, ich gebe ganz viel Freiheit und Unabhängigkeit auf, weil Jesus jetzt ja der Herr meines Lebens ist und im Grunde, ich sag's mal ganz platt, mit mir machen könnte, was er will. Aber im Grunde diese Geschichte und viel anderes zeigt ja im Grunde, nee, also wenn Jesus der Herr ist, dann habe ich ja erst Freiheit, weil ich ja immer Herrn habe.
Ja, das und, stimmt, genau.
Und entweder ist es Sünde, Tod, Teufel und Hölle oder Rachsucht und andere, oder es ist Christus. Und wenn er der Herr ist, dann ist halt auch wirklich Freiheit da.
Ja, und wenn ich mir einbilde, ich bin mein eigener Herr, das wird auch in den meisten Fällen, wenn man guckt, nicht so sein, weil mich irgendwelche Angst bestimmt oder so. Ich glaube, also, und natürlich ist das was, womit man ja täglich zu kämpfen hat, dass man denkt, man wäre selber sein bester Herr. Mhm. Aber je mehr man drüber nachdenkt, weiß man, ich selber bin für mich nicht der beste Herr, sondern der beste Herr ist der, der für mich sein Leben gegeben hat, der mich freigekauft hat, der alles gegeben hat, damit ich sein eigen sei. Also ich kann das nur wiederholen, damit ich ihm gehöre und in seinem Reich in ewiger Herrlichkeit mit ihm lebe. Das hat er alles verlassen, hat er alles aufgegeben, um auf die Erde zu kommen, um zu sterben, damit ich dahin komme.
Und das ist ja am Ende auch noch dieser Ostern, es scheint ja tatsächlich gerade, wir nehmen auf, und die Sonne scheint hier, die Abendsonne so, auch irgendwie toll. Auferstehung ist ja auch noch mit drin. Also sozusagen, dass so wie Jesus auferstanden ist von den Toten, auch für mich, das wird auch für mich gelten. Also wieder dieses, was Luther immer macht, setzt überall für dich ein, für mich ein. Also er ist auferstanden für mich, und so wie er hat mich nicht nur erworben, sondern ich werde so wie er ein Auferstehungsleib hat, werde ich eine in Ewigkeit haben, ich werde in Ewigkeit bei ihm sein. Auch das gilt alles für mich.
Genau, also das, was für Jesus gilt, gilt für mich mit. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und so wie er durch den Tod ins Leben gekommen ist, da nimmt er sein Eigentum halt mit.
Und wir gehen schon wieder aufs Ende zu. Wir haben im Grunde, man könnte jetzt, und das sagt Luther auch im großen Katechismus, im Leiterhandbuch von dem Glaubenskurs, sagt er, ja, und man könnte jetzt die einzelnen Stationen vom Leben Jesu alle durchgehen nochmal. Und er sagt, das soll man auch im Laufe des Jahres
Was bedeutet das für mich, ja.
Aber er sagt, für einen Anstieg ist es gut, wenn man das, was es heißt, unseren Herrn zu wissen, was das bedeutet für dich. Von daher auch am Ende diesmal wieder lobe den Herrn. Ne? Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit am Start seid, wenn wir dann über den Heiligen Geist reden. Was heißt es, dass Gott ist, der mich heiligt? Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Meldet euch gerne bei uns. Wir sind gespannt auf das, was ihr denkt, auf euer Feedback, auf eure Anregungen, auf eure Fragen. Per E-Mail tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE, über Facebook, Twitter oder die coole Review bei iTunes, womit auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören und freut euch daran, dass Jesus euer Herr ist.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.